Zart und bitter.
Zart und bitter.
Zart und bitter.
Zart und bitter.
Zart und bitter. Ich will noch mehr von zart und bitter. Gib mir bitter, bitter, zarti. Bist du gut drauf?
Esse gerade ein bisschen Popcorn.
Popcorn, das ist genau das, genau. Willkommen hier bei Zart und Bitter, der Podcast, der unter die Zunge geht. Nee, wie heißt das? Der Podcast, der im Ohr zerschmilzt, oder?
Das wirklich,
wie war unser Slogan?
Keine Kosten und Mühe gescheut, um mich hier nahrungstechnisch hier zu versorgen mit leckerem Popcorn aus der Mikrowelle.
Aus der Mikrowelle.
Das ist besser, als man denkt.
Ja, die sind lecker.
Aber nicht gesund, oder? Aber besser als Chips.
Ich habe mich auch versorgt mit Popcorn, weil ich eine coole Reisestory von dir erwarte. Und das muss Popcorn-Kino-Niveau sein. Ja, und du sollst mir das erzählen, das ist ja unser Thema heute.
Echt?
Ja, wir erzählen heute über ferne Länder, die wir bereist haben. Und ich glaube, du hast noch eine kleine Story für mich oder für unsere Hörer.
Aber da war kein Platz mehr fürs letzte Mal, ne?
Genau. Und da wollten wir nochmal reingehen in diese Story, also in diese Fernwehgeschichten. Ich habe mir hier Popcorn besorgt, damit das hier diesen Kino-Flair hat.
Aber der Slogan?
Amüsier mich.
Michael. Der Slogan war, der Talk, der auf der Zunge zerschmilzt oder zergeht.
Ja. Im Moment sind es aber eher die Popcorn, die auf der Zunge zerschmilzen, oder?
Weil du hattest eine Idee gehabt, unseren Podcast aufzuwerten durch einen neuen Slogan.
Ja. Brutkasten für Belangloses.
Das funktioniert bestimmt.
Und Gesellschaftsthemen im Visier. Ja, ist doch so, oder?
Haben wir bisher schon auch über Gesellschaftsthemen gesprochen?
Immer mal wieder, klar. Ja. Wird immer mal wieder angerissen. Ganz wichtig, wir sind immer hochaktuell dabei. Aktuell und relevant.
Apropos relevant. Meine Reisegeschichte.
Ja.
Meine erste Fernreise.
Stört dich das, wenn ich hier so crunche?
Nö, überhaupt nicht. Das, ich denke mal, das unterstreicht unsere besondere, intime Atmosphäre hier in diesem Studio.
Ne? Ich will es einfach genießen, deine Story. Überrasch mich.
Ich glaube, die ist ziemlich kurz.
Echt?
Also meine erste...
Aber sag bitte nicht, dass sie langweilig ist.
Könnte passieren. Meine erste Fernreise, also als kleines Kind war ich dann auch mal in Holland oder so, an der Nordsee.
Ja.
Aber die erste Reise mit dem Flugzeug, die ging nach Tunesien.
Wow.
Aber auch als kleines Kind. Meine Eltern haben irgendwie gesagt, wir machen mal einen Strandurlaub. Keine Ahnung, wie die auf Tunesien gekommen sind. Irgendwie 1988 oder so.
Mhm.
Da war das jetzt nicht unbedingt das Urlaubsland Nummer 1.
Ja.
Warum sind die nicht nach Mallorca geflogen? Aber egal.
Und war da damals nicht... Tunesien war doch damals noch irgendwie so Kriegsgebiet oder so.
Nein, das
da
nicht.
Da haben doch die Franzosen gekämpft.
Echt?
Ich glaube, die hatten...
In Algerien, glaube ich, meinst
du. Ja.
Also
in den 70ern oder?
Ich wusste davon nichts. Wenn ich damals was davon gewusst hätte, hätte ich auch mich auf jeden Fall dagegen ausgesprochen.
Ja.
War aber auf jeden Fall ziemlich, wenn ich mich an diesen Flughafen erinnere, der hatte wirklich nur im Entferntesten was mit einem Flughafen zu tun, wie man die heute sieht. Mhm. Das waren so mehr oder weniger Baracken und eine Piste, mehr nicht.
Schotterpiste.
Ja. Nee, schon asphaltiert.
Echt?
Ja, und wir sind auch mit einem richtigen Düsenflugzeug dahin geflogen.
Mhm. Lufthansa
da. Nein. Nee? Ich glaube, die Fluggesellschaft gibt es gar nicht mehr, mit der wir dahin geflogen sind.
Also Germanwings gab es damals noch nicht. Ne?
Die Fluggesellschaft hieß Aeroloid.
Echt?
Ja.
Geil.
Oder?
Keine Ahnung, ich kenne mich nicht aus mit Fluggesellschaften.
Oder Hapag-Lloyd, irgendwie so.
Hapag-Lloyd hört sich für mich.
Ja.
Ja, habe ich schon mal gehört.
Ich glaube, die kommen irgendwie aus Holland oder kamen aus Holland.
Mhm.
Und da war ich zum ersten Mal in einem fernen Land, hat man auch Kamele gesehen und so weiter und so fort. Aber
fandst du total aufregend, oder?
Erschreckend eher. Ich fand ja immer alles erschreckend. So ab 30 fand ich es dann besser.
Echt? Du warst, als du jung warst, du warst immer so schüchtern und so, ne?
Ja, sehr
zurückhaltend. So ein ganz schüchterner Typ.
Ja, ja.
Krass.
Ab 30 hat sich das ein bisschen gelegt. Und jedenfalls
ganz kurz, ich glaube, wenn wir zusammen in einer Klasse gewesen wären, ich hätte dich permanent verprügelt.
Das hast du schon mehrmals behauptet.
Aber das ist doch krass,
das glaube ich nicht. Sonst sagst du nämlich das Gegenteil und dann sagst du, hey, wir wären bestimmt voll die geilen Buddies gewesen.
Ja, aber ich war immer so ein bisschen so ein Typ, der gern geärgert hat.
Ich hatte lange Haare als Jugendlicher. Vorsicht.
Hätte ich vielleicht ganz cool gefunden. Das kann natürlich sein.
Ja. Und in Tunesien, da am Strand, gab es immer einen Palmenverkäufer. Der hatte irgendwie so einen Bauchladen oder einen Sack oder eine Schubkarre oder was auch immer und hatte da Alles voller kleiner Palmen und die sollte man da kaufen und die sollte man dann mit nach Hause nehmen.
So als Plastikpalmen oder was?
Nee, echte.
Ja.
Und aber warum? Es ist jetzt auch nicht so einfach zu transportieren und mitzunehmen, so eine Top-Pflanze oder so.
Ja.
Hat bestimmt der ein oder andere gemacht. Ich weiß nicht, ob meine Eltern auch eine mitgebracht haben. Jedenfalls, der Typ hat immer, der hat immer haschig gerufen, wenn der da so lang ging.
Ja.
Und ich hab,
war das der Typ, der dann nachher auch immer hier am Hauptbahnhof stand? Wenn man dann mit dem Zug hier angekommen ist.
Könnte sein, ich habe ihn nicht mehr so genau
war aber nicht
in
derselbe,
Erinnerung.
Oder?
War nicht das derselbe. War ein ziemlich alter Typ, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe. Ja. Und der hat das die ganze Zeit gerufen. Und ich habe dann auch meinen Vater gefragt, was ruft er die ganze Zeit? Und, oder warum ruft er das die ganze Zeit?
Ja.
Und ich glaube, er hat irgendwie gesagt, ja, um Aufmerksamkeit zu erregen. Mhm. Und hat mich dann auch nicht weiter interessiert.
Wieso hat er dir nicht gesagt, um Drogen zu verkaufen?
Also,
ich finde, man kann den Kindern noch ruhig auch erzählen, was Sache ist. Oder?
Es war ein Palmenverkäufer. Ich habe da nicht gesehen, dass er. Vielleicht hätte der auch noch Drogen in seiner Tasche gehabt, aber in sein Primärgeschäft waren die Palmen. Jedenfalls hatte er die alle da gehabt.
Ja.
Und jetzt.
Und jetzt kam es, dein erster Joint in Tunesien.
Da war ich 7 oder 8.
Dein erster Joint mit 7.
Aber wir sollten dann ich glaube, dass es so war, ich kann mich nicht mehr ganz genau dran erinnern, aber es gibt ein Bild, was ich gemalt habe, das ist in meiner Mappe von den Kunstbildern aus der Grundschule und da sollte man wohl offensichtlich ein Bild von seinem Urlaub malen, nach den Sommerferien.
Hast du einen riesen Joint gemalt?
Und nein, ich habe eine Strand Landschaft gemalt und Meer und Sonne, halt so, wie man das halt so malt in dem Alter. Und ich habe den Palmenverkäufer.
Also aber ganz kurz, hast du die Männchen auch mal so gemalt, dass die Hände so nach oben gestreckt sind?
Weiß nicht. Aber
jedes Kind malt doch immer so einen Bauch und dann so Hände, die nach oben.
Okay.
Hast du das nicht gemacht?
Nee, da war ich schon älter, da habe ich schon mehr Bewegung gehabt.
Ganz kurz reingerätschen nur, weil ich habe immer alles, als ich auch so alt war, immer ein Männchen gemalt mit so Beinen, so ein Kugelbauch, Beine, Kopf und Arme immer nach oben.
Mhm.
Und da musste ich im Religionsunterricht, Vorbereitungskurs Kommunion, mussten wir malen, wie Jesus am Kreuz hängt und die seine Jünger drumherum.
Ja.
Und dann habe ich Jesus am Kreuz gemalt, der so blutete und dann so drumherum sind die Jünger und die hielten also die Hände nach oben und das sah aus, als würden die jubeln.
Oh Gott.
Und dann hat mich auch die Religionslehrerin gefragt, sag mal, jubeln die Stefan? Und ich so, keine Ahnung, ich glaube nicht. Ich mal die halt so.
Die strecken ja einfach nur die Hände hoch, weil die es bei mir immer machen.
Ja.
Jedenfalls habe ich dann dieses Bild gemalt, Strand, Palmenverkäufer, auch irgendwie vielleicht so die Familie oder so ein paar, die da am Strand liegen. Und er hatte die Palmen gehabt und er hatte eine riesengroße
Latte.
Er hat.
ich fand das jetzt irgendwie so. Nein.
So passend, ja.
Okay.
Nein, der hatte eine große Sprechblase über sich.
Ja.
Und was stand in der Sprechblase drin?
Haschisch.
Genau.
Ehrlich?
Ja, ehrlich. Nein. Kein Witz.
Ehrlich?
Ich weiß nur leider nicht mehr, ob ich das dann abgegeben hab und was dazu einer gesagt hat.
Note 1, oder?
Wahrscheinlich. Es ist sogar richtig geschrieben gewesen.
Ehrlich?
Ja. Krass. Aber so mehr aus Zufall.
Ja.
Weil, wo hätte ich wissen sollen, wie man das schreibt. Aber das schreibt man einfach so, wie man es spricht.
Mhm.
Und seitdem habe ich eine emotionale Verbindung zu Haschisch.
Und und das war dein Tunesien-Trip, den du dann quasi mit so einer Maltherapie verarbeitet hast im Kunstunterricht.
Und andere Story auch noch von Tunesien. Das war mein erster Flug und ich war da mit meiner Schwester und wir hatten einen Wasserball gehabt zum Spielen und der Wasserball war in Form einer Weltkugel. Also so ein Globus, ein aufgeblasener Globus.
Okay.
Und dann wollte ich das irgendwie so tricksen, dass man irgendwie diesen Globus, diesen Wasserball fotografiert und dass das Foto dann so aussehe, als wären wir so hoch geflogen, dass man irgendwie die Welt so von oben gesehen hätte.
Ja.
Und als das Foto dann entwickelt wurde, sieht man halt einfach nur, wie ich da so im Strand liege und diesen Ball so halte. Und ich dachte, das könnte man
und
so.
Und denkst dir so, du machst jetzt hier so das total geile Foto, was in so einem Fotowettbewerb einsteht.
Genau, das sollte eigentlich dann so aussehen wie, wow, ihr wart so hoch, dass man irgendwie die Welt von oben sehen konnte.
Sah dann aber eher aus, auch so, wow, du stehst am Strand mit einem Plastikball in der Hand und siehst aus, als würdest du gerade kacken.
Nein, ich lag da so im Wasser, im Sand.
Okay.
Wieso kacken?
Ja, weil du so gekniet hast.
Also, na, ich habe
nicht. Nee, du hast dich gerade so gekniet.
Achso.
Sah aus, als würdest du kacken.
Ja, ich kann mich ja nicht hinlegen, weil das Kabel hält mich ja hier.
Achso, ja, okay, nee, tut mir leid, dann habe ich das falsch.
Nein. Ja. Ja, das war Tunesien.
Kann ich nur sagen, geile Story.
War die gute Story?
Nicht schlecht.
Du hattest doch beim letzten Mal irgendwas mit Golden Gate Bridge und Harley Davidson. Das ist schon so auf dem gleichen Niveau, oder?
Ja, ich sag mal, es geht in die Richtung. Ja. Darf ich jetzt meine Story?
Jetzt kommst du. Jetzt versuch das mal zu toppen. Ich hole mir gerade da den Stuhl, warte.
Ja. Also es ist bei mir jetzt nicht so die krasse Fernweh-Story, dass ich in irgendwelchen mega exotischen, ich war jetzt nicht nur in exotischen Ländern, sondern ich war auch ganz normal, wie jeder deutsche Jugendliche oder heranwachsende, junge Erwachsene war ich, du wahrscheinlich auch, wie jeder Zweite irgendwie, ich sag mal aus Westdeutschland.
Auf gar keinen Fall war ich da.
Hat sich irgendwann ins Auto gesetzt.
Meinst du Rennes?
Nee, oder mit Kumpels und dann nach Biarritz.
Wo?
Nach Biarritz.
Wo ist das denn?
Ja, in Südfrankreich an der Westküste.
Südfrankreich an der Westküste?
Ja.
Also Westfrankreich.
Nee, an der Ostküste. Sorry.
Frankreich hat keine Ostküste.
Nee, dann Westküste. Also,
am Atlantik.
Am Atlantik, genau.
Da war ich noch nie.
Weil es gibt ja das Mittelmeer, ne? Und das ist ja das ruhige Meer. Und das Atlantikmeer ist natürlich das wilde Meer,
ja,
wo die Wellen hochschlagen.
Das ist ein Ozean.
Wo viel Wind ist.
Der Atlantik ist ein Ozean, wusstest du das?
Nee, ich dachte, Atlantik wäre Atlantik. Ja,
kann man auch so sagen.
Ja.
Aber da war ich nicht. Als Jugendlicher habe ich nicht solche Trips gemacht.
Echt? Jeder ist doch irgendwie, die anderen sind dann tatsächlich auch nach Thailand oder Mallorca, aber es gab so eine gewisse Fraktion, nenne ich die mal, die sind dann immer so nach Biarritz, so an die Atlantikküste und haben dann da auch so, ziemlich viel so gesurft.
Stefan, wusstest du denn, dass ich erst ganz spät schwimmen gelernt habe? Mit 30?
Echt?
Ja, wusstest du nicht?
Nee.
Ja, das ist zum Beispiel so auch der Grund gewesen, warum ich sehr zurückhaltend war, was Urlaub und Wegfahren und Strand und so angeht.
Weil du dir diese Peinlichkeit ersparen wolltest.
Ja, das stimmt wirklich.
Dass sich so eine total hübsche Frau kennenlernen, die will dann so im Mondlicht mit dir ins Meer schwimmen.
Ach, da habe ich doch überhaupt nicht daran gedacht.
Und so rummachen und dann du so, ja, würde ich ja gerne machen, aber ich kann nicht schwimmen.
Nein, daran habe ich überhaupt nicht gedacht, aber weil Freunde von mir, das haben die zwar so mit Anfang 20, so mit 21 habe ich das denen dann doch gesagt irgendwie.
Ja.
Und die waren ganz überrascht. Und
das ist echt abgefahren.
Ja.
Das bestärkt für mich wieder das Vorurteil, dass du eigentlich ein Nerd bist. Oder eher ein Geek.
Geeks sind doch eklige Typen.
Echt?
Ja.
Also dann eher ein Nerd.
Ja, bitte. Damit kann ich besser Aber ich kann jetzt schwimmen. Ich bin
mittlerweile kannst du schwimmen, ja?
Ein ganz passabler Brustschwimmer.
Okay.
Ja.
Sehr schön.
Nicht schlecht, ne? Ich kann ja auch mal erzählen, wie ich schwimmen gelernt habe. Ich war ja im Erwachsenenschwimmkurs.
Echt?
In Bonn, im Erwachsenenschwimmkurs von dem, so ein Bonner SSV, Schwimm- und Sportverein.
Ja.
Und da habe ich mich gemeldet und habe gesagt, nachts ist mir das in den Sinn gekommen, so von wegen, hey, jetzt musst du nochmal dich anmelden. Und jetzt, dann hat es mich irgendwie so gepackt, dass ich dann gemerkt habe, das musst du jetzt in Angriff nehmen. Wenn du es jetzt nicht in Angriff nimmst, dann funktioniert dein ganzes Leben nicht mehr. Am nächsten Tag habe ich dann mich so schlau gemacht, oder glaube ich noch in der Nacht schlau gemacht, wo man das machen könnte.
Und da warst du schon über 30? Und
30.
Es ist ja, aber ganz kurz nur, heißt, als du 28 warst und du wärst dann irgendwie ins Wasser gefallen, wärst du dann ersoffen?
Kommt auf das Wasser an.
Ich meine, schwimmen.
Sag mal, was für ein Wasser?
Ja, was weiß ich, ins Schwimmbad. Ich kann das gar nicht nachvollziehen. Ja, tiefer als du auf jeden Fall, 3 Meter. Dieses Springerbett.
Wie weit wäre der Beckenrand entfernt gewesen?
Da, wo du nicht mehr stehen kannst.
Wie weit wäre der Beckenrand entfernt gewesen?
5 Meter.
Wäre knapp geworden.
Wärst du ersoffen?
Hätte
als
passieren
erwachsener
können.
Mann?
Ja, es ist egal, ob du 60 oder 8 bist. Wenn du nicht schwimmen kannst,
ja, aber,
dann kannst du auch so stark sein, wie es
willst.
Ja,
aber schwimmen muss man, jeder schwimmt. Du schwimmst automatisch.
Also, es gibt eine große
Dunkelziffer. Du musst einfach nur mit deinen bekloppten Armen rudern.
Früher.
Ich verstehe das nicht.
Also früher
man geht doch man geht doch nicht unter als erwachsener Mensch.
Doch, ganz
nein,
leicht.
Nein, wie denn? Wie will man denn untergehen? Du musst ja nur mit deinen Armen rudern, oder?
Nee, musst du überhaupt nicht.
Verstehe nicht, wie man untergehen kann. Wie geht das?
Stell dir das mal vor, für dich ist das zum Beispiel ganz normal, dass deine Schultern unter Wasser sind bis zum Kinn.
Ja.
Ne? Das ist ganz normal und man bleibt so ganz normal und schwimmt so ein bisschen.
Ja.
Als Nichtschwimmer versuchst du, oder als Nichtschwimmer, der im tiefen Wasser ist und sich mit Wasser nicht auskennt oder kein Verhältnis dazu hat, versuchst du möglichst viel Körper aus dem Wasser herauszukriegen. Ne?
Ja.
Also, ich sag mal, Brust, ne? Du willst nach oben kommen, du willst raus und was aus dem Wasser raus ist, drückt quasi von oben nach unten.
Ja.
Ne?
Also ist auch viel zu anstrengend.
Hat das die Folge, dass du quasi untergehst, weil ich weiß es jetzt auch, wenn ich schwimme, dann fühle ich mich wie ein Korken und ich denke mir, ich würde mal gerne so ein bisschen eintauchen, das geht überhaupt nicht.
Ja.
Als Nichtschwimmer weiß ich genau, wie das geht, dass man untergeht und
ehrlich?
Ja, weil das liegt daran, dass du nach oben willst und alles, was aus dem Wasser rausguckt, ist schwer und drückt nach unten.
Ja, ja.
Und dann sackst du nach unten und dann kommt Wasser in dein Gesicht, dann kommt Wasser über deinen Kopf und dann wird's kritisch.
Das finde ich irgendwie voll komisch. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Weil für mich ist nicht schwimmen können, das ist so ein Kinderding. Irgendwie.
Das ist so wie nicht Fahrrad fahren können.
Ja, das ist irgendwie, ich kann mir das einfach,
und
das
selbst,
ist krass.
Und selbst Fahrrad fahren können nicht viele. Und ich war ja bei dem Schwimmkurs für Erwachsene und ich habe ja auch andere Erwachsene gesehen. Ich muss dazu sagen, ich war der einzige Mann. Die anderen Leute waren vielleicht so 5, 6, das waren Frauen. Und
wieso lernen Frauen nicht schwimmen?
Ja, überleg mal, das waren zum Beispiel waren das zwei Frauen aus Kasachstan.
Ach so, ja,
guck dir das Land an, komplette Wüste.
Ja, ja, klar.
Siedeln irgendwann nach Deutschland über oder so und haben dann damit nichts zu tun. Und die anderen Frauen, Perserinnen.
Ja, okay, das ist
die haben gesagt, ich bin jetzt hier, was weiß ich, wie alt die waren. Sagen wir mal, die waren 30.
Wahrscheinlich, weil die auch gar nicht ins Schwimmbad da dürfen und so, ne? Weil
genau, und haben gesagt, ja, jetzt habe ich aber die Gelegenheit und bin jetzt zum ersten Mal im Schwimmbad. Ne? Wie sollen die das können?
Ja. Und die hatten genau dieselben Probleme wie du, oder was?
Ja, die hatten größere Probleme.
Ja.
Die hatten deutlich größere Probleme, weil die mussten sich zuerst mal überhaupt an das Wasser gewöhnen. Wo ich da ankam, ich hatte auch bei der ersten Stunde, hatte ich meinen Rucksack vergessen, meine Sportsachen.
Ja.
Und habe ich mir dann da noch eine Schwimmhose gekauft, weil die da so einen Stand aufgebaut hatten in diesem. Und so eine rote Badehose habe ich mir dann angezogen. Ich hatte kein Handtuch und nichts dabei. Ich habe gesagt, aber wenn ich jetzt aufgrund der vergessenen Tasche das nicht durchziehe, dann war es das. Dann gehe ich da nicht mehr hin. Und da bin ich dann da so lang gegangen und an diesem Becken vorbei, an diesem riesigen Becken, 50 Meter, in gutem, respektvollem Abstand zu diesem kleinen Kinderschwimmbecken, wo auch Kinder drin waren und gerade gelernt hatten. Und ein paar Eltern standen da so rum.
Ja.
Und da stand da so ein Typ in so einem Anzug, aber ohne Schuhe und ohne Socken. Kannst du dir vorstellen, wie so ein Vater.
Ja.
Ne? Und dann bin ich zu dem hingegangen, in meiner Badehose und hab gesagt, ja, weil ich war auch total nervös und aufgeregt. Und hab gesagt, ja, hallo, ich bin hier zum Erwachsenenschwimmkurs. Und der guckt mich an, okay. Und dann mach ich, ach so, Sie sind hier mit Ihrem Kind. Okay, alles klar. Voll peinlich. Bin ich dann da wieder abgedackelt. So in so einer Ecke habe ich dann gesehen, da sitzen so 3, 4 Frauen in Badeklamotten und die gucken genauso ängstlich wie ich.
Ja.
Und auf die bin ich dann zugegangen und habe dann so in die Hände geklatscht und gesagt, so, dann wollen wir mal. Und dann sind die alle aufgestanden.
Weil die dachten, du wärst der Bademeister. Oder?
Genau, weil die gedacht haben, ich wäre der Schwimmlehrer. Ich war es aber nicht. Und die mussten, unser Schwimmlehrer hat dann zuerst mal so, pass auf, hat dann zuerst mal so Wassergewöhnung gemacht, dass man so, das Wasser ist so hüfthoch oder so, dass man da so durchgegangen ist und hat mit den Armen so gerudert, um so zu spüren, das Wasser hat Energie, das Wasser trägt dich und
das
so weiter.
Das hast du vorher noch nie in deinem Leben so gemacht, oder was?
Doch, natürlich. Ich habe auch schon geplanscht, ich bin auch schon irgendwie mal ins Wasser
gegangen.
Ja, aber
warum lernst du denn nicht schwimmen? Wieso bringen dir deine Eltern nicht schwimmen bei? Das bringt doch jeder, das verstehe ich nicht.
Ja, mittlerweile gehen ja die Kinder alle so in so einen Schwimmkurs.
Ja klar, warum war das denn bei dir nicht?
Ich war auch in einem Schwimmkurs, aber der hat mehr kaputt gemacht als geholfen, glaube ich. Bei so einem Rentner, bei so einem Dorfrentner, der den Kindern so Schwimmen beigebracht hat.
Da ist also das traumatische Erlebnis.
Und
der war falsch. Das war die falsche Person.
Total.
Das falsche Vorbild, das war den falschen Lehrer.
Total. Und ich sehe ja auch, wie jetzt Kinder, an meinen Neffen sehe ich das, wie die schwimmen gelernt haben und an den anderen Kindern, die da immer vor mir den Kurs gemacht haben. Ich hatte damals Schwimmflügel an und mit Schwimmflügeln schwimmen zu lernen, das macht man gar nicht.
Ja, ja.
Und dieser Rentnerlehrer, der das so in seiner Freizeit dann gemacht hat, der hat folgenden pädagogischen super tollen Trick angewendet, hat gesagt, jede Stunde lasse ich ein bisschen mehr Luft aus den Schwimmen Flügeln raus, ja, bis nichts mehr drin ist und dann muss man es können.
Ja.
Und dann hat das dann, hat der das dann vor jeder Stunde so überprüft, hat da so dran gefasst und dann, ja, hast du viel Luft drin.
Und das war für dich so ein...
Und ich habe immer gedacht, boah, bitte lass nicht alles raus.
Das war für dich so ein Countdown, ne? So ein Countdown zum Ersaufen.
Ja, genau.
Ja.
Und ich hatte einfach
dieser
nur...
Dieser Countdown-Charakter zum Ersaufen, damit du bist nicht klar gekommen.
Ja. Ich hatte einfach nur blaue, ja, Lippen und klappernde Zähne und habe mich da am Beckenrand festgehalten. Und ja, ich sag mal ehrlich, je älter man wird, desto schwieriger wird
es. Ja,
das,
ja. Ne? Also ich sag mal, gut, dass du es jetzt gelernt, ja, hast. Ne?
So, und jetzt erzählst du von...
Ganz kurz, meine Story.
Birze.
Ich mach's relativ...
Wie heißt die Story? Wie heißt der Ort?
Biarritz.
Biarritz.
Genau, wir sind dahin und ich mach's kurz und schmerzlos.
Klingt ein bisschen slowakisch.
Ja, ne, Biarritz. Das ist so am Atlantik. Und wir waren so immer so surfen. So, wir hatten so Wellenreitbretter dabei und haben in unseren Autos gelebt. Wir haben da so Matratzen drin gehabt, haben da drin gelebt und so. Und das war da unten, das war so krass. Die haben so krass die Autos immer ausgeklaut. Das war ein Riesenproblem.
Diese Franzosen immer.
Nein,
ne?
Ja, das waren halt so kriminelle.
Diese diebischen französischen.
Nein, das waren, das, die gab es einfach. Das ist jetzt ohne irgendwelche Leute zu bashen oder so. Die haben einfach gesehen, da kommen die reichen deutschen Wohlstandskids an, ja, die sich alle dreimal im Jahr einen Urlaub leisten. Mit Autos kommen die da angefahren und können sich alle Surfbretter leisten. Und da haben sie gesagt, wir wollen auch mal was vom Kuchen haben. Kann ich ehrlich gesagt auch verstehen. Und
da hast du die Türen einfach aufgelassen und gesagt,
nein,
Leute, komm.
Gar nicht. Du konntest einfach nichts machen. Es gab, die haben immer geguckt, wir haben die Autos versucht, gar nicht zu verlassen und wenn nur mit Brett halt in der Hand aufs Meer.
Ja.
Und aber viele hatten auch zwei Bretter dabei. Eins wurde dann immer rausgeklaut und so. Und es gab aber auch Typen, auch aus Deutschland, die hatten VW-Busse dabei, die haben sich in ihren Wagen innen rein Käfig gebaut. Und haben also ihre Bretter reingelegt, sodass sie die nicht klauen konnten.
Okay.
Und,
was hast du denn da überhaupt für ein Auto, wenn du ein Surfbrett im Auto haben willst?
Ja, so ein Kombi halt, ne?
Ist ja ein Surfbrett, ist doch riesig.
Ja, nee, das sind ja Wellenreitbretter, die sind ja relativ klein.
Sind die nicht 2 Meter lang?
Nee, das ist nur Longboards, aber so kleine Shorty-Bretter, die damit, ne, und dann...
Shorty-Bretter?
Genau, und dann, das sind nennt man Shorties, und Shortboards, und mit denen bist du einfach aufs Meer und hast Wellen geschnappt und bist damit, bist dann so gesurft und so.
Wie hast du das gelernt?
Hat man sich so selber beigebracht, aber als Touri warst du immer klar im Nachteil. Das war immer so, dass die Locals, das waren die Franzosen, und die waren immer besser. Und es war immer so, wenn du eine Welle bekommen hast und die gerade surfen wolltest, war immer irgendein Franzose da, der schneller war und besser als du, der war früher auf der Welle.
Ja.
Und dann die Vorfahrtsregel war immer, wer zuerst auf der Welle ist, fährt zuerst. Und dann hatten die Franzosen immer die Wellen vorher.
Und deswegen hattest du nie eine Welle bekommen, oder?
Ja, deshalb musste ich dann immer so super oft wieder raus. So aus
die
der
verlorene Welle.
Ja, deshalb musste ich
Stefans dann immer, verlorene Welle.
Stefans verlorene Welle. Das war unglaublich frustrierend.
Oh.
Und irgendwann habe ich das auch aufgegeben, weil es einfach so frustrierend war.
Also ich hätte damals auf jeden Fall denen die Wellen weggenommen.
Aber was ich noch erzählen wollte, ja, wir waren auch teilweise ein bisschen sickig und so, aber so war das halt. Die waren einfach besser, die haben da gelebt, die konnten das besser.
Ich hätte gesagt,
und es gab diese Vorfahrtsregel.
Ich hätte gesagt, mon Dieu, that's my wave. Weil wie sagt man das auf Französisch?
C'est ma vague.
C'est ma vague.
Hey mec, c'est ma vague.
Ja, wenn du das so sagst, dann sagen die, oh, s'il vous plaît.
S'il vous plaît.
Pardon, ja, Monsieur.
Auf jeden Fall, was ganz cool war, ist, wir waren dann also wochenlang auf diesem Parkplatz in Biarritz und haben dann da, sind ins Wasser und haben gesurft. Und irgendwann hatte ich keinen Bock mehr, weil es war einfach zu langweilig. Und dann hab ich mir mit so einem Kumpel, den ich da so vor Ort getroffen habe, habe ich gesagt, ey, lass einfach weiterfahren. Wir fahren weiter Richtung Süden. Und dann sind wir mit 2 Autos weitergefahren und dann sind wir da nach Spanien reingefahren. Und sind dann so durch Spanien gefahren irgendwie, haben so kleine Orte abgeklappert und sind auf so Schlösser und auf
ihr
so...
Ihr wolltet bestimmt nach Deutschland zurück und seid in die falsche Richtung gefahren und seid dann in Spanien rausgekommen.
Überhaupt nicht, wir sind durch Spanien gebrettert, wir sind nach Madrid rein, wow. Wir haben uns Spanien angeguckt und irgendwann habe ich so gemerkt, und das war eigentlich so, wieso ich das erzähle, wir waren so festgefahren, so auf dieses Surfen fixiert,
okay.
Und das war ja so cool und alle hatten Surfbretter und wir wollten cool sein und so. Und irgendwann habe ich gemerkt so, ey, das ist viel geiler, wenn du dich von diesem Scheiß löst und dann irgendwie mit dem Auto so ins Land reinfährst und die Spanier kennenlernst. Und dann sind wir so nach Madrid und an irgendwelche Dörfer, wo so, die Spanien hat so schöne kleine Städte, das kannst du dir nicht vorstellen. Wir waren in Salamanca. Warst du da mal?
Nein. In Salamanca war ich noch nie.
Salamanca, die schönste Stadt der Erde.
Was?
Unfassbar. Echt? Schon. Unglaublich.
Und sind dann, ist sie nicht überlaufen mit Touristen, weil es ja, die schönste Stadt der Erde ist?
Es ist einfach, es sieht so schön aus.
Weil die Touristen, die machen ja alles kaputt,
ist ja
was
nicht,
schön ist.
Ja,
ne?
Aber da ist ja nichts kaputt, da gab es ja keinen Weltkrieg. Alle Häuser stehen auch aus dem Mittelalter, die Städte sehen aus dem Mittelalter. Das sieht aus wie bei den drei Musketieren. Überall, überall, ganz Spanien.
Die kommen da irgendwie aus der Ecke raus und sagen, an Gott.
Wir waren in Castellino und ey, irgendwie welche Städte und dann haben wir mal so Tapas gegessen irgendwo auf irgendwelchen Plätzen und so Cappuccinos getrunken und so und das war alles so mega cool und ich war so froh, dass ich endlich von diesem langweiligen wochenlang auf irgend so ein Meer glotzen und warten, dass mal irgendwie so ein paar Wellen ankommen, dann so, yo, der Swell ist geil, wir gehen jetzt aufs Meer und da habe ich dann irgendwie so erkannt, so das war ja schon so mein zweiter Urlaub, Surfurlaub und dann, da habe ich dann so die riesen Erkenntnis bekommen, so, oh mein Gott, ich habe alles falsch gemacht.
Ja.
Ich habe meine ganzen Urlaube die letzten Jahre nur immer in dieses, in denselben Strand, am selben Ort, in dieses Surfen gesteckt und so. Und dann ist mir aufgefallen, ey, die Welt hat so viel zu bieten und es gibt so interessante, tolle Städte und Plätze dieser Erde. Es gibt auch noch was anderes als irgendwie eine Küste, wo ein paar Wellen anschwappen.
Im Urlaub,
verstehst du, was ich meine?
Im Urlaub in einem Café zu sitzen oder in einem Restaurant zu sitzen, das ist einfach, oder allein zu essen im Urlaub, das ist so geil, was die, wie die das zubereiten und wie die einem das bringen. Ich kann mich erinnern, ist noch nicht lang her, an so einer portugiesischen Küstenecke, da haben die dann immer gegrillt und du sitzt halt einfach nur auf irgendwelchen billigen Gartenstühlen, aber die haben dann offenen Grill und der Wein ist super und das, was die da zubereiten, da denkst du, dass etwas so gut schmecken kann, so einen gegrillten Fisch oder ein gegrillte Porco Iberico, dieses Wildschwein oder dieses Hausschwein, kennst du dieses, was aus Spanien kommt, das ist so ein
Spanferkel oder was?
Ja, aber das ist halt so eine besondere Schweinerasse und die werden auch, glaube ich, nur mit irgendwelchen Früchten aus dem Wald gefüttert. Die sind so ganz dunkel, sehen die aus. Die sehen so richtig wild aus und die laufen da auch frei rum. Wozu ein Stall in Spanien? Ist es total überflüssig. Die haben bestimmt auch sowas, aber dieses Porco Iberico ist halt ein besonderes, teures Schwein. Und das, wenn man das da isst, denkst du, so muss es sein.
Also, es ist halt, du hast halt auch das Kulturelle dabei, ne? Also dann, wenn du ins Inland fährst und die Städte kennenlernst und so, dann kommt auch irgendwie mehr Kultur, ne? Dann hast du irgendwie, wir sind dann irgendwie auf Plätzen gelandet, da waren Theaterstücke mitten im Sommer irgendwo, also was, das ist unglaublich. Wir sind und ganz überall die Jugend und die jungen Menschen auf Plätzen, überall, wo, die saßen auf Decken, haben Gitarre gespielt und ganz, ganz krass war es in Lissabon. Da geht's, da hatte ich schon mal in einer anderen Folge erzählt. Lissabon ist so hoch gebaut, das ist auf so einer Klippe irgendwie. Und oben ist die Stadt ist so oben auf so einem Berg quasi. Und da oben sind so Plätze. Und da saßen die Jugendlichen, haben sich auf den Plätzen breit gemacht, Wein getrunken und einfach den Sommer genossen.
Du kannst in Lissabon nur hoch oder runter gehen, aber niemals auf einer geraden Ebene. Da gibt es keine geraden Ebenen.
Es ist so ein bisschen wie San Francisco.
Du kannst nicht gerade gehen. Es geht nur hoch oder runter.
Ja, da gibt es auch so steile Straßen.
Sind unfassbar steil. Da fragt man sich, wie können dann da Autos langfahren oder diese Straßenbahn oder so.
Ja.
Und es gibt ja da auch Aufzüge.
In der Stadt,
Außenaufzüge.
Ja, genau.
Das sind dann irgendwelche geschmiedeten oder schmiedeeisernen Türme, wo man dann, damit es nicht ganz so anstrengend ist,
so ein bisschen wie in so einer Stadt bei Herr der Ringe.
Zwei Türme oder?
Ja, so irgendwie so, die haben auch so eine Städte, die so an so Felswänden kleben.
Wie Gondor oder so.
Das ist so geil. Wo dann auch immer so mit so Katapulten so irgendwelche Trolle nach oben gezogen werden, weißt du? Und so war das auch in Lissabon.
Ja.
Mit so schmiedeeisernen Aufzügen, ja.
Und die sind so L-förmig. Die gehen dann so 20 Meter hoch und dann gehst du dann auf so einem, wie nennt man das, so ein Steg quasi auf das neue Level. Damit für diese ganz, ganz steilen Sachen, damit man die irgendwie so, und sehen natürlich auch, die sehen ja aus wie Kunstwerke. So.
Ja, und dann überall diese Ecken und Nischen und überall so diese Gassen und engen Häuser und diese alten Häuser auch, ne? Das ist ja unglaublich. Also ich war auch total beeindruckt. Und das alles hätte ich nicht erlebt. Wäre ich weiter verbohrt und verbissen auf diesem Parkplatz, hätte ich da gesessen, wo mir das Auto ausgeraubt wurde, jede Woche einmal und ich den ganzen Tag lang aufs Meer geglotzt hätte und auf Wellen gewartet hätte. Ja. Nur weil es cool ist. Weil's cool ist. Nein, okay, ich will jetzt nicht das Surfen so verunglimpfen und darüber ablästern. Das hat ja auch was Sportliches und so was Cooles und so. Aber es war einfach.
Ja, du hast es ja gemacht, aber bist dann froh gewesen, dann auch noch was anderes zu sehen.
Ja, und danach, das war dann der letzte Urlaub, wo ich surfen war, eigentlich, weil ich danach erkannt habe, wie toll und interessant die Welt ist und was die Welt zu bieten hat. Das war ja nur der Anfang. Danach kam ja Thailand. Danach kamen ja andere Kontinente. Es gibt so viel zu entdecken. Und deshalb, das ist für mich zum Beispiel auch ein Grund, selbst wenn ich das Geld hätte, ich würde mir nie ein Ferienhaus kaufen. Weil das viel zu langweilig für mich wäre, immer am selben Ort Ferien zu machen.
Ach, so ein Ferienhaus am Lago Maggiore, das wäre schon ziemlich geil, wenn dir das gehören würde. Und du würdest das vermieten und würdest da ein, zwei im Jahr hinfahren.
Okay, vielleicht.
Ich glaube, die hassen aber die Touristen da, weil die es überlaufen. Weil ich sag mal, der See, der ist nicht groß und da hast du zwei Orte und ständig sind da Touristen.
Kann natürlich sein. Eine kleine Sache wollte ich dir noch erzählen.
Ja, bitte.
Und nach dieser Unglaube, nach diesem Trip, wo ich dann so Spanien und Portugal und so die Städte und all das Land und alles irgendwie erlebt habe, und dann bin ich mit diesem Kumpel dann doch nochmal wieder einmal an die Küste gefahren.
Ja.
Wollten dann nochmal nach Wellen gucken. Irgendwo an so einer einsamen Klippenküste, da wurde auch nicht das Auto rausgerauft und so. Ne? Und dann saßen wir da und dann war aber total windig und auch, ich glaube, sogar regnerisch. Und dann standen wir da total einsam irgendwo an irgendeiner Klippe oder so. Meinte ich so, pass auf, wir machen uns hier irgendwie eine Suppe oder so, löffeln die und machen uns gemütlich im Auto. Und dann haben wir uns zusammen in so ein Auto.
Wie romantisch.
Total romantisch. Das war so geil. Das war so echt. Diesen Moment werde ich nie vermissen. Ich meine, wir waren jetzt nur Kumpels, das war jetzt nicht irgendwie, aber es war einfach geil, wir haben gesagt, so, ey komm, wir sind so einsam, wir sind hier so, lass uns zusammen ins Auto, und dann haben wir uns ins Auto reingelegt, irgendwie so, die Sonne ging so unter, es war total stürmisch draußen und so, wir haben uns da gemütlich gemacht, ins Auto gelegt.
Hab ich aneinander gekuschelt?
Na, das nicht, aber dann haben wir Hörspielkassetten gehört. Das war so geil. Und ich weiß sogar noch, was wir gehört haben.
Ja, was denn?
Jim Knopf. Das war total geil, ey.
Jim Knopf.
Ja, und dann saßen wir da und haben.
Auf Kassette oder
auf
was?
Auf Kassette.
Wer hatte das denn dabei gehabt?
Ja, ich. Ich hatte total. Und weißt du, was wir auch noch gehört haben, war auch geil. Robin Hood. Ich hatte eine super geile Robin Hood-Kassette dabei. Haben wir alles gehört. Also ich glaube, wir haben mehrere Sachen. Und das war richtig cool.
Also,
und dann übrigens, und dann, ich glaube, ganz am Ende haben wir noch gehört, Angriff der Horrorameisen. Auch eine super geile
Hörspielkassette. Das gibt's wirklich, ja?
Ja, super geil. Angriff der Horrorameisen. Richtig gut gemachte Hörspielkassette.
Also, als du deine Tasche gepackt hast für den Urlaub, hast du dann irgendwie gerufen, Papa, wo ist meine Kassette mit den Horrorameisen?
Nee, aber ich habe einfach so eine Kiste Kassetten mitgenommen und dachte so, ja, wer weiß, ich nehme ein paar Hörspielkassetten mit.
Und ich stehe im Auto.
Die Kassetten habe ich heute noch.
Wir müssten mal eine ganze Sendung nur über Hörspiele machen.
Die Nerdfolge.
Glaubst du?
Warte, eine Sache noch.
Ja.
Und das war. Nee, ich will dich nicht unterbrechen. Wieso? Was meinst du?
Ich wollte einfach nur sagen: Glaubst du, dass irgendwelche Leute jetzt unseren Talk hier hören und auch dann im Urlaub sind, ganz weit weg, irgendwie so in einem Bungalow liegen oder in so einer in einer Lodge oder in so einer Hütte am Strand, so in Thailand oder so, und nach so einem anstrengenden Tag voller Abenteuer und Schwimmen und Essen gehen und so weiter, liegen die dann in dieser Hütte und denken, und dann sagt eine oder einer oder wer auch immer, sagt dann, lass uns noch eine Runde
zart und bitter
hören. Und dann schlafen.
Ja, genau. Also ich sag mal, bei den Hunderttausenden von Hörern wird sicherlich einer dabei sein, oder?
Und die kannst du jetzt ganz speziell grüßen.
An euch da draußen.
Urlaubs.
Irgendwo in der Ferne, weit weg in fernen Ländern, unter exotischen Bäumen und Pflanzen. An euch da draußen. Viele Grüße von Zart und Bitter.
Und immer aufpassen, diese Palmen, die können echte Killer sein. Also da legt man sich nicht drunter, weil die Kokosnüsse, die können einen erschlagen.
Fällt mir übrigens noch ein, Jan Tenner hatte ich auch im Auto.
Oh.
Jan Tenner, Angriff der Horrorpflanzen. Fällt mir gerade ein, weil du über Palmen redest, die gefährlich sind.
Und die Horrorameisen, war das auch die Antenne?
Nee, das war was anderes. War eine Unikat.
Okay.
Aber diese Jantenna-Stories fand ich auch geil damals.
So Weltraum war das immer, ne?
Das war so ein Weltraumtyp, und da war eine Folge, da hat er gegen so Pflanzen gekämpft. Fällt mir nur gerade ein, weil du über Palmen geredet
aber
hast.
Aber es ist ökologisch nicht mehr korrekt. Ne?
Absolut inkorrekt.
Gegen Pflanzen kämpfen.
Absolut inkorrekt. Heute würden die eher gegen, keine Ahnung, gegen Autos kämpfen. Oder ja. Es wäre ökologisch nicht mehr vertretbar, dass Pflanzen böse sind.
Ja, Antenna gegen die Umweltverschmutzer.
Ja. Also es wäre einfach die falsche Message, die wir den jungen Leuten beibringen würden.
Killerpflanzen.
Dass Pflanzen böse sind und killen.
Vielleicht
Pflanzen sind die Hoffnung.
Vielleicht wurden die überdüngt und oder mit Radioaktivität bestrahlt und sind dann durchgedreht. Und
dann macht es wieder Sinn, wenn Pestizide im Spiel sind. Ja.
Falsch umgetopft und dann sind die durchgedreht.
Ja, dann kann man wieder den Lobbyismus und die Wirtschaft anprangern. Und dann sind wir wieder im Spiel.
Der Reisetalk mit Jan Tenner und Jim Knopf.
Und Jim Knopf. Eine Sache wollte ich noch sagen, oder willst du jetzt direkt einen Song spielen?
Du suchst dir aus.
Okay, eine kleine Sache. Oder wir machen einen Teaser, einen Cliffhanger.
Oh.
Und zwar, es ist wirklich interessant. Ich weiß noch, als ich damals dann unterwegs war an den Küsten in Südeuropa, Portugal, Spanien und so, Frankreich, weiß ich noch ganz genau, da habe ich in irgendeiner Stadt in meinem Auto gepennt. Wir haben ja immer so an einer Straße geparkt und dann sind wir so nach hinten gekrochen und haben da auf der Matratze geschlafen. War übrigens verboten. Man durfte in seinen Autos nicht schlafen. War immer ein Riesenproblem, weil manchmal hat die Polizei einen angehalten oder gesucht oder hat den einen aufgestöbert.
Das darf man in Deutschland auch nicht, oder?
Nein, man darf nicht in Autos schlafen.
Wieso eigentlich?
Weiß ich nicht. Die haben das verboten und dann haben die dich aus dem Auto rausgeholt oder du musstest wegfahren. Ja, das war super schwierig. Deshalb haben wir uns dann immer Plätze gesucht, wo wir schlafen konnten und uns keiner aufspürte. Und ich weiß noch, wo ich in irgendeiner Straße, in irgendeiner Stadt, in irgendeinem Land, ich glaube es war Portugal, irgendeine Stadt, ich weiß noch genau, das war so eine abfällige Straße mit Blick aufs Meer, irgendwie.
Wieso? War die abfällig, die Straße? Hat die dich beleidigt, oder wie?
Nein, du weißt doch, wie ich das
eine
meine.
Eine abschüssige Straße.
Eine abschüssige, Ach so, sorry.
Ist vollkommen egal.
Nein, es ist wichtig.
Ja, dass wir hier
Habe ich abfällig gesagt? Ja. Das muss daran liegen, weil ich deine Bemerkung auch abfällig finde, teilweise.
Welche denn?
Nein, gar keine.
Ach so, ja.
Aber eine abschüssige Straße war das und ich weiß noch ganz genau, dieser andere Kumpel, mit dem ich da unterwegs war, der kam dann irgendwann morgens, klopfte der so total aufgeregt an meine Scheibe.
Ja. Und das ist jetzt der Cliffhanger.
Und der Cliffhanger ist, und der so, Stefan, du musst aufwachen. Amerika wird angegriffen. Und das ist der Cliffhanger und ich sag dir gleich, was damit gemeint ist.
Und ich erzähle dann nachher, wo der Begriff Cliffhanger herkommt.
Alles klar. Und jetzt geht es erstmal weiter mit dem Song Yazoo. Willst du den ankündigen?
Situation von Yazoo. Ein Kultsong aus den 80ern. Und wir sind ja hier im Kultradio. Deswegen passt.
Ja, genau.
Zart und bitter.
Situation von Yahoo war das. Und ich habe gerade einen Cliffhanger gemacht.
Ja.
Und du weißt, worüber ich geredet habe. Was das eine Anspielung war, oder?
Ja, klar. Amerika wird angegriffen, hast du gesagt.
Genau.
Ja, das war der 11. September.
Ja, und das weißt du auch, wann
2001.
Genau. Ja. Also, das ist jetzt schon 17 Jahre her, dieser Urlaubstrip.
Ich weiß auch noch, wo ich da war.
17 Jahre!
Jeder weiß, wo er zu dem Zeitpunkt war, ne?
Jeder, der damals halbwegs normal denken konnte, ja.
Ja.
Also es gibt ja auch Leute, die waren damals noch Schleim oder so.
Ich war auf einer Veranstaltung von der Arbeit.
Ehrlich?
Ja. Und da habe ich dann in so einem Hotel und habe das dann da in der Lobby gesehen. Habe gedacht, shit.
Das war krass. Also bei mir war es so, der klopfte so ans Auto und meinte so, Amerika wird angegriffen. Amerika. Ich so, wie? Ja, irgendwie, die fliegen da auf die Stadt ein und so und bomben den New York kaputt. Und es wusste ja noch keiner, was da passiert. Ne?
Nee, wusste keiner.
Und wir hatten kein Fernsehen, nix. Portugiesisches Radio, alles, gar nichts. Ne? Handys gab's noch nicht damals. Hatten wir noch nicht. 2001 gab es noch keine Handys.
Doch, klar gab es da Handys.
Ja, aber hatten wir nicht im Urlaub dabei.
Also ich hatte ein Handy zu dem Zeitpunkt schon.
Ja, aber kein Smartphone und sowas.
Nee, natürlich nicht.
So ein Knochen, hast du auch keine Information bekommen, oder?
Eine SMS.
Ja, hast du dann eine SMS bekommen? Amerika wird angegriffen. Nein, da war ja keine, du hast überhaupt keine Information bekommen, ne? Und Radio ging nicht. Und dann sind wir aber wir müssen wissen, was passiert. Und dann sind wir zu so einem portugiesischen Kumpel gefahren, den wir irgendwie einen Abend vorher kennengelernt hatten. Und wir wussten halt, wo der wohnt und sind dann zu dem ins Wohnzimmer gefahren und haben uns das dann...
Weil das unbedingt gucken musstet.
Ja, weil wir irgendwie wissen wollten, was da passiert und weil das so ein Riesenthema war und so. Und dann sind wir zu dem in die Wohnung gefahren und haben dann im Fernsehen uns angeguckt, was da passiert.
Weißt du, ich wollte.
Und dann weiß ich noch, ich habe noch mitbekommen, wie der zweite Turm eingestürzt ist. Ja. Quasi live. Ja. Also wir waren dann ja, der ist ja irgendwie eine halbe Stunde oder 40 Minuten später dann eingestürzt, ne?
Also
das hatte ich dann auch noch mitbekommen.
Der Turm, der vom zweiten Flugzeug getroffen wurde, ist vor dem anderen Turm eingestürzt.
Ach so.
Ja.
Aber ich glaube, die Türme sind zu unterschiedlichen Zeiten eingestürzt.
Ja, klar.
Und der als zweites eingestürzt ist, der ist, glaube ich, 30 Minuten oder so später eingestürzt.
Aber obwohl der als erstes getroffen wurde, ja genau.
Ist das wirklich so, oder was?
Ja.
Und warum?
Also, ein Turm
wurde. Aber jetzt kommen wir jetzt nicht mit so einer Verschwörungstheorie, dass das FBI den Turm gesprengt hat, ne?
Da gibt's ja auch. Da kann ich mir nicht vorstellen, dass es diese Verschwörungstheorien, die glaube ich nicht.
Ja, es gibt ja so Beweisvideos, wo gesagt wird, dass.
Beweise gibt es nicht.
Man sieht ganz klar, dass da gesprengt wird und so. Ne?
Also der eine Turm, der wurde ziemlich weit oben getroffen, irgendwie 90. Etage, ich glaube 88., 90. Etage. Und der hat noch ein bisschen länger ausgehalten. Und der andere Turm, der ein bisschen weiter unten getroffen wurde, der ist als erstes eingestürzt, obwohl er als zweites getroffen worden ist. So war es, glaube ich, ja.
Na, wahrscheinlich, weil die... Die Träger, ne? Die sind eher durchgeschmolzen, weil es tiefer unten lag.
Und ich glaube nicht, dass das quasi. Es gibt ja welche, die sagen, das waren gar keine Flugzeuge, alles nur Special Effects und die wurden in die Luft gesprengt. Das auf gar keinen Fall glaube ich das. Ich glaube auch nicht, dass die in die Luft gesprengt wurde. Das Einzige, was ich mir vielleicht vorstellen könnte, ist, dass die vermutet haben, dass irgendwas passieren könnte, so abstrakt in die Richtung und dass die gesagt haben, ja, lass mal abwarten und jetzt nicht unbedingt aktiv dagegen, sondern gucken, was da passieren könnte, weil viele sagen ja, der Grund ist denen ganz entgegengekommen, um Rechte zu verschärfen und so weiter. Aber ich
und vor allen Dingen, um den Golfkrieg anzuzetteln.
Genau.
Aber ich glaube nicht, dass sie mit sowas gerechnet haben.
Das glaube ich auch
nicht.
Die
haben da wahrscheinlich gedacht, ja, mal, wir warten mal, bis irgendwo einer mit dem Auto irgendwo gegenfährt, ne?
Und es gab ja auch schon mal einen gescheiterten Anschlag auf das World Trade Center 1993.
Ach ehrlich?
Das war in der Tiefgarage von einem, wurde ein Lieferwagen mit enorm viel Sprengstoff platziert und in die Luft gesprengt. Und da sind auch einige Etagen und Fundamente beschädigt gegangen. Und der Plan war, dass der eine Turm auf den anderen kippt und dass dann beide umfallen.
Ja.
Und das musst du noch mal durchlesen.
Hat nicht geklappt.
Es hat nicht geklappt, aber ich glaube, viel hat nicht gefehlt. Das war eine verdammt fette Explosion. Aber die Fundamente waren halt zu stabil. Oder zu stabil.
Aber das war das World Trade Center, von dem wir reden.
93.
Und das haben sie dann aber geflickt.
Das haben sie geflickt, natürlich. Und 2001 der zweite Anschlag darauf. Mhm. Dass das auch so ein Anziehungspunkt ist als Ziel.
Ja, weil die Symbolkraft so groß ist, ne? Wenn diese beiden Türme mitten in New York im Herzen von Amerika zusammenbrechen, dann ist das, diese Symbolkraft ist so stark. Deshalb war wahrscheinlich dieser, aber da stehen jetzt neue, noch höhere Türme.
Da steht ein Turm, der heißt, ich glaube, der heißt World Trade Center One, kann das sein? Mhm. Oder Freedom Tower hieß er, glaube ich, mal in der Bauphase.
Der ist schon fertig, ne?
Der ist fertig.
Und ist natürlich auch wieder,
das habe ich mir auch schon gedacht.
Anziehungsobjekt.
Das habe ich mir auch schon gedacht. Warum müssen die
wieder so ein Ding bauen?
Ja,
ne?
Und dann
nicht
noch
sagen,
größer und so weiter. Das ist quasi so eine, fast wie eine Aufforderung.
Ja, aber
ne?
Es ist auch ein Statement. So, Leute, wir lassen uns von euch nicht in die Knie zwängen. Ja. Wir bauen noch einen größeren Turm. Aber es ist
typisch amerikanisch.
Ja,
ne?
Aber es ist natürlich, und so, ich sag mal, so ganz verhindern, wie willst du das?
Ja.
Es gibt immer ein Restrisiko, ne?
Ich habe eben erzählt. Ich habe eben erzählt, dass ich sagen wollte, woher der Begriff Cliffhanger herkommt.
Ja.
Und zwar aus der Literatur. Kannst du das mal bitte, haben wir den Literatur-Jingle gerade griffbereit?
Weißt du, was ich so geil an Cliffhangern finde? Erzähle ich dir gleich nach der Werbung. Vielleicht geil. Kennst du den? Nee, ne? Ist mir gerade eingefallen.
Ja, der ist gut. Der ist super, der Spruch.
Der ist geil, der Spruch.
Ne? Aber wir haben jetzt den Jingle nicht, ne? Das ist aber nicht so schlimm. Aber der Begriff kommt trotzdem aus der Literatur.
Was für ein Jingle soll ich holen?
Den Literaturjingle.
Natürlich haben wir den Literaturjingle. Was glaubst du denn? Wir sind hier ein professionelles Studio und sicherlich.
Und du musst jetzt auch überhaupt nicht überbrücken.
Nein.
Um den Jingle. Dann würde ich sagen dann.
Was, eine Literatur oder was?
Genau.
Ja, natürlich habe ich den.
Du hast ihn direkt davor liegen.
Direkt davor und ich kann ihn auch sofort abdrücken, wie du merkst.
Literatur.
Okay, jetzt noch ein bisschen Bildungsradio. Ja. Und zwar
bist du das eigentlich, der sich räuspert?
Nein, das hat unsere Technikabteilung hat das selbst gemacht und ich weiß nicht, ob...
Unsere Technikabteilung hat die Stimmbänder von Reich Ranitzky nach rekonstruiert, oder?
Vermutlich,
ja.
Ne?
Sehr gut. Okay, dann nochmal.
Literatur.
Also ist es nicht meine
Okay,
Stimme,
erzähl.
Nein.
Cliffhanger.
Und zwar der Autor der Sherlock-Holmes-Romane, Sir Arthur Conan Doyle, hat... in seinem letzten Roman, es war nicht der letzte, aber es sollte eigentlich der letzte sein. Sherlock Holmes ist gestorben. Er wurde in dem Roman, war dann das große Finale in der Schweiz bei den sogenannten Reichenbach-Fällen. Ich weiß nicht, ob es sie wirklich gab.
Ja.
Und er wurde dann von seinem Widersacher hinuntergestürzt. Jedenfalls ist er gestürzt und sollte dann tot sein. Und es haben sich ganz, ganz viele beschwert. Und ich weiß nicht, nach welchem, wie lange es gedauert hat, bis er dann gesagt hat, okay, ich mach noch einen Roman.
Ja.
Und der Roman fing an, dass Sherlock Holmes mit der Hand hängt am Felsen und sich und nicht gestorben ist.
An der Klippe.
Und er ist nicht gestorben und hat sich zurückgezogen und war wieder da. Und das ist dann der sogenannte Cliffhanger gewesen. Das hat das dann geprägt, diesen Ausdruck.
Ehrlich?
Ehrlich.
Ich bin total beeindruckt, dass du das so einfach so spontan aus der Hüfte rausknallst.
Vielleicht habe ich es auch vorbereitet, Stefan.
Das kann nicht sein.
Das kann nicht sein.
Wie willst du denn planen, dass wir auf Cliffhanger gekommen sind?
Ich habe es nicht vorbereitet, das ist mir jetzt eingefallen.
Ja. Also ich bin immer wieder begeistert, wie viel du weißt.
Und es klingt auch zu durchdacht, als hätte ich es mir jetzt ausgedacht, ne?
Es hört sich sehr plausibel an.
Ist
wirklich.
Ja.
Ich glaube, ich nehme mir das so ab.
Schön.
Habe ich schon mal erzählt, woher der Begriff Tinnitus kommt?
Tinnitus.
Ja. Ich versuche jetzt nur, dir den Ball zurückzuspielen, um dir zu signalisieren, wie gebildet ich bin.
Ja, erzähl, wo kommt er her? Ach dann, komm, jetzt machst du so ein Geräusch.
Nein, überhaupt nicht. Nein, weil ich hier den Knopf,
packst den Knopf.
Nein, ich mache jetzt nur die Retourkutsche.
Literatur.
Ja. Ich habe mich gerade so erschrocken. Ich wollte mich schon den Kopfhörer vom Ohr reißen, weil du da so hingegriffen hast. Ich dachte, da kommt jetzt so piep und dann da kommt der Begriff her.
Ja, genau.
Ich traue dir ja alles zu, ne?
Nein, aber jetzt, wo du es sagst, piep. Nein, Tinnitus kommt von...
Griechisch.
Es kommt aus dem Altgriechischen.
Mhm. Von Tinnitus.
Tinnitus war ein römischer, oder ich glaube römisch, nee, aus dem Römischen kommt, war ein römischer Streitherr. Ein römischer Eichelherr. Nein.
Und er hat so laut gepiept, dass alle Leute davon genervt waren.
Genau. Nein, das war ein römischer Feldherr, der so krass seine Soldaten angeschrien hat, um die zu motivieren und die zum Kämpfen zu bewegen, dass viele von denen so in Ohnmacht gefallen sind. Und der hieß irgendwie... Feldmarschall Tinnitus.
Der römische Eichelherr.
Der Tinnitus. Und daher kommt der Begriff Tinnitus. Sie dieses Schreien noch im Ohr haben. Wirklich, das stimmt.
Das klingt aber nicht plausibel.
Es ist aber, dann kannst du es
googeln.
Das
stimmt wirklich so?
Ja, das ist so.
Woher weißt du das?
Das habe ich mal irgendwo gehört.
Und der hat so laut geschrien, dass seine Soldaten in Ohnmacht gefallen sind.
Ja, und die dann so ein Piepen im Ohr hatten und das nicht mehr losbekommen haben.
Das ist ja Wahnsinn.
Und daher kommt Tinnitus.
Dieser Typ.
Ja. Ja, so war das damals. Wollten Kriege gewinnen.
Ich wollte nochmal...
Die waren nicht so wie wir, so luschen, so...
Ja, wir würden auch direkt umfallen, wenn uns einer anschreit.
Ja.
Ich wollte nochmal...
Wir würden vor allen Dingen nicht Krieg machen.
Ich wollte mal eine private Frage stellen zum Thema Reisen und Fernweh und so weiter. Das habe ich mir gerade eben aufgeschrieben. Es ist mir einfach so in den Sinn gekommen.
Ja, haben wir eigentlich noch ein Lied?
Ich habe jetzt keins.
Okay, ich auch nicht.
Aber vielleicht, wenn du gerne noch eins spielen würdest, vielleicht haben wir was in der Bibliothek.
Nee, aber was ich gerne spielen würde, wäre, weil ich finde, wir reden ja auch über Fernweh. Und über Reisen, über
Jetzt kommt ein Lied von Grönemeyer?
Nein, Flugzeug und ich habe ja gerade erzählt, dass ich auch am Strand im Auto mir es gemütlich gemacht habe und Jim Knopf Kassetten gehört habe. Und um uns herum war Gewitter und Sturm. Und einfach um dieses Gefühl auch nochmal aufleben zu lassen, dass man sich ja auch in der freien Natur viel befindet und sich sehr viel auch draußen bewegt. Können wir ganz normal weiterreden in unserem Podcast, nur ich wollte diesen Unterleger, dieses
Gewitteratmo.
Ja, ein Gewitteratmo und vor allen Dingen auch dieses Regnen im Hintergrund, das finde ich irgendwie wunderschön.
Dann senke ich auch ein bisschen meine Stimme, weil das passt auch ganz gut. Ich wollte dir nämlich eine persönliche Frage stellen zum Thema Urlaub auch, das ist mir eben so eingefallen.
Ja.
Habe ich mich einfach gefragt, Stefan, hast du dich mal im Urlaub verliebt?
Ja, natürlich. Ja, sicher.
Ja?
Du nicht?
Ist mir nicht eingefallen.
Tausende
Male.
Ach, immer weiter.
Weil du schon so oft im Urlaub warst auch.
Ja, ne? Könnte ich dir jetzt ganz viel erzählen. War so eine Französin am Strand, haben wir uns kennengelernt.
Am Strand
schwarze Haare, Topfrau,
ja.
Super, mega, mega in Love.
Und dann auch verliebt, im Urlaub.
Verliebt. Und im Zelt.
Ey, wieso war denn die in deinem Zelt?
Die ist reingekommen.
Was?
Ja, weil die mich auch cool fand.
Ist ja der Hammer.
Ja, und es hat geregnet.
Und dann
draußen.
Und dann hast du aber gesagt...
Hörst du den Regen? Draußen.
Hast du dann nicht gesagt, geh jetzt bitte, ich möchte mit meinem Kumpel Jim Knopf hören.
Genau das habe ich gesagt.
Dieses Zelt ist nur für zwei Männer.
Absolut. Nee, und ich habe noch weiter gedacht. Ich habe gesagt, geh. Ich arbeite jetzt schon an meinem Podcast. Weil ich will ein Podcast-Nerd werden und nichts mit Frauen zu tun.
Aber das ist ganz cool. In Frankreich warst du dann da als Schüler oder was?
Nein,
oder?
So nach der
als
Schule.
Mann.
Urlaubsreisen, so als junger Heranwachsender.
Ja, 20,
und dann
hatte
ich mich in eine junge Französin verliebt.
Und aber nur für diese Urlaubszeit dann?
Ja, weil die ist dann irgendwann abgereist. Das war sehr traurig.
Und die war Französin?
Ist
da eine Brieffreundschaft draus entstanden?
Ja, wir haben uns sogar noch mal ein paar Briefe geschrieben, aber mehr ist nicht passiert.
Oh, der Don hat's schon bedroht.
Ja, es war draußen hat es geregnet und jetzt ist in mein Zelt geschlüpft. Das war sehr gemütlich. In meinen Schlafsack. Sehr gemütlich.
Krass.
Ja.
Hat's da keinen Schiss?
Wovor?
Weiß nicht.
Ich hatte Schiss von mir selber, weil ich so horny war.
Ein geiler Deutscher, der ist
ganz schön. Geiler, horny deutsche Swingerclub-Besucher.
Lass doch bitte diese Atmosphäre.
Diese zärtliche Französin.
Wo ist der Regen hin?
Ja, hier, ich habe noch. Was echt krass war, ich weiß nicht, ob ich das jetzt hier in aller Öffentlichkeit erzählen kann, aber.
Auf jeden Fall.
Ja,
die Öffentlichkeit ist sehr klein.
Die Öffentlichkeit ist sehr klein. Okay, wenn wir jetzt über 100.000 Follower hätten, dann würde ich es nicht erzählen. Aber jetzt, wo wir hier so unter uns sind, sage ich mal, kann ich es erzählen. Und zwar, wir waren ja nicht besonders. Wir hatten ja nicht,
schön.
Ja,
ach so.
Ja, nein. Doch,
schlau.
Schlau. Wir waren schlau und schön, aber arm. Wir hatten nicht viel Geld.
Irgendwas ist immer.
Ja.
Eins von diesen drei Sachen.
Wir hatten nicht viel Geld, wir mussten überall sparen, wo es geht. Also ich für meinen Teil zum Beispiel hatte wochenlang vorher als Bademeister gearbeitet, um mir so einen Urlaubstrip zu leisten. Und dann...
Das war auch immer mein Traumberuf, Bademeister.
Bademeister, mache meinen ganzen Podcast nur über Bademeister.
Okay.
Ich sag mal, mein Lieblingsspruch war am Ende, komm Junge, pack deine Sachen, geh ab nach Hause, für dich der Tag laufen. Geil, oder?
Mm.
Diese Autorität. Hörst du diese Autorität dadurch?
Ich glaube, seitdem hat nie wieder einer so auf dich gehört, nachdem du so...
Nee. Komm Junge, pack deine Sachen, Junge, du kannst ab hier springen, ist vorbei, ab jetzt nur noch Bahn schwimmen. Fertig aus, Feierabend.
Wow.
Ja.
Da hast du den harten Geschmack aber des Autoritäts.
Eisenharter. Ja. Ich war der Bademeister.
Und seitdem bist du absoluter Karrierist. Karrierist?
Nee, da habe ich Autorität gelernt als Bademeister.
Karikaturist?
Karrierist.
Ja.
Aber was ich eigentlich noch erzählen wollte ist, und wir hatten also wirklich nicht viel Geld und so und dann sind wir immer in so einen Supermarkt gefahren, der so riesengroß war und dann haben wir uns da so riesen Baguettes geholt, die so ganz breit und groß waren, haben diese komplett ausgehöhlt und da dann immer so ganz teure Lebensmittel reingestellt und oben wieder so den Baguette-Kopf draufgesetzt. Und dann haben wir so.
Ach so!
Ja, und dann so diese Baguette durch die Kasse gezogen. Und da drin war so Lachs und total teurer Käse und so.
Das durften aber nur längliche
Produkte sein. Ja. Nee, aber die Baguette war so. Das war so ein Riesenbaguette, okay. Weißt du? Das war so ein Riesenbrot. Komplett ausgehöhlt, total viele Lebensmittel reingestopft, die total teuer waren. Und dann halt.
Und dann dieses schwere Brot.
Dieses mega schwere Brot haben wir dann durch die Kasse gezogen.
Musstest du dann so tun, als wäre es leicht?
Genau. Ne? ein bisschen Schauspieler und so. Und das war echt krass.
Schon ein bisschen kriminell.
Das war schon so ein bisschen kriminell. Und einer von uns wurde auch erwischt.
Und was war da gerade drin in dem Baguette?
Ja, die wurde einfach erwischt beim
Flasche
Klauen.
Flasche Wein?
Ja, es ist ja Diebstahl.
Ja, 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 aber was war in dem Brot dann drin?
Pff, weiß ich nicht mehr. Flasche Wein.
Ja.
Hm. Whisky.
Hätten wir ja, so, hätte man ja sagen können, die war da schon drin, die Flasche in dem Brot.
Eingebacken.
Ja.
Genau. Vor Gericht. Also zu meiner Verteidigung, was haben Sie zu sagen? Diese Flasche Wein wurde ins Brot eingebacken.
Ja, kann auch sein, vom
ja,
Bäcker,
ja.
Der seine Flasche verstecken wollte oder so.
Auf jeden Fall, die wurde dann erwischt und das war ausgerechnet eine relativ hübsche Blonde. Und der Detektiv, der die dann erwischt hatte, der Ladendetektiv,
okay.
Ja, die hat dann was? So ein bisschen mit dem rumgeflirtet und ihm ihre Nummer zugesteckt und dann wurde das ganze Ding unter den Tisch geschoben.
Okay.
Im wahrsten Sinne des Wortes.
Warst du diese Blondine, Stefan?
Nein, das ist jetzt einfach nur eine Story.
Achso, ich dachte ja. Schon.
War nur eine kleine Geschichte. Okay, ich wollte gar nicht so lange ausholen. Du wolltest noch was erzählen, oder? Haben wir noch einen Song?
Ist da nicht was Neues drin?
I'm so in love with you. Haben wir den schon gehört?
Sag mir jetzt nichts. Mach ihn rein.
Kennst du den nicht? I'm so in love with you ist ein super bekannter Song. Und zwar aus dem Film Pulp Fiction.
Okay, let's.
Geile Nummer.
Roll it.
Okay, um das damit so unseren Urlaubs-Reise-Fernweh-Talk abzurunden, oder?
Ja.
Alles gut.
Zart und bitter.
Habe ich gesagt, der Song heißt So in Love with You?
Ja, aber ich hätte den mit dem richtigen Titel, hätte ich ihn auch nicht erkannt, aber nachdem du es angespielt hast, kannte ich es natürlich.
Okay, ich nehme alles zurück. Stop. Der Song heißt natürlich Let's Stay Together. Let's Stay Together.
Obama hat den mal ziemlich lässig gesungen.
Von Al Green im Original.
Kannst du dich daran erinnern? Obama hat den mal live gesungen für seine Frau so ein bisschen. Und der konnte
ehrlich?
Ja, das ist ja ein richtiger Entertainer. Der kann ja singen und
ja,
tanzen
total,
und so.
Das, der ist unglaublich.
Vergleich dir mal mit Trump.
Ja, der Trump, der kann nur haten.
Ja.
Aber
wir sind jetzt.
Aber die Frau von Obama ist ja ein Typ, ne?
Breitbart TV hat das vermeldet.
Genau,
oder wie?
Genau,
ja.
So ungefähr. Ja. So ungefähr. Breitbart TV. Alter, was ist denn Breitbart TV?
Kennst du das?
Doch, ich glaube, das ist diese super konservative rechte Hetzsender, oder?
Breitbart News heißt das, glaube ich.
Ehrlich?
Ja, vielleicht gibt es auch.
Du Scheiße.
Ja. Und da hast du das gelesen?
Ja, so ungefähr. Ich habe das in so einem anderen Verschwörungs. Es gibt so einen Verschwörungsjournalisten. Und der hat dann so Beweise geliefert. So. Es gibt so eine Rede, da sagt Obama so: And thank you very much. My wife Michael is really.
Das war der Beweis.
Das war der Beweis.
Da hat er sich verplappert.
Hat sich verplappert. Es war eigentlich. Es ist nämlich nicht Michelle, sondern Michael.
Ah ja.
Und es gibt irgendwie Beweise, es gibt sogar ein Foto, wo Michelle noch ein Mann war.
Wo sie ein Bier trinkt. Das ist der ultimative Beweis.
Nein, ja, es gibt eine Geburtsurkunde, es wurde sogar eine Geburtsurkunde ausfindig gemacht von Michael Obama.
Aber,
die dann umoperiert wurde zum Mann. Und das beweist natürlich auch, dass Obama eigentlich gay ist. Was in Amerika schlimm ist.
Sonst wäre der nie zum Präsidenten gewählt worden.
Absolut.
Wieso?
Und er ist natürlich dann black and gay. Ne?
Boah.
Richtig.
Absolut unwählbar.
Ja. Ja, ist alles Bullshit.
Wo
also an der Stelle nochmal, it's Bullshit. Okay?
Letztens ist ja dieser Politiker John McCain gestorben.
Ja.
Der war ja irgendwie Republikaner und da hat man noch einige Ausschnitte von ihm gesehen, wo er Obama auch in Schutz genommen hat vor seinen Wählern, weil die dann irgendwie so am Mikrofon in so einer Bürgersprechstunde gesagt haben, ja, aber hier, der ist doch Araber und so weiter, wo der dann gesagt hat, nein, ist er nicht, ne? Und hört mal auf, das zu denken. Also, dass sich diese...
Wer Araber?
Obama.
Ach so, okay.
Ja. Dass sich solche Thesen so halten.
Ja, das sind Freaks. Das ist, du kannst mit Propaganda, kannst du die Leute brainwashen. Es ist ja auch krass, dass Obama sich so ein bisschen wie Osama anhört, ne?
Ja, der heißt...
Das war ja auch schon irgendwie...
Ja, klar.
Ein Problem,
der
ne?
hat ja auch ein, der hat ja auch als sein vollständiger Name ist ja auch Barack Hussein Obama.
Oh my God.
Das ist ja...
This is Muslim-Arabic style. This is crazy. Hast du eigentlich Bock auf Kinder im Hintergrund? Im Hintergrund so ein bisschen Kinder? Bock?
Ja.
Oh, erzähl weiter.
Solange die schön im Hintergrund bleiben.
Ja, ich war an der Kita, ich habe eine Kita bei mir gegenüber. Also ich brauch das...
Datenschutzgesetz, wie nennt sich das?
Ach so, ja, stimmt.
Europäische Datenschutzgrundverordnung.
Weiß ja keiner, wo ich wohne und so.
Du hast die aufgenommen.
Heimlich. Ja. Nein, so hört sich was bei mir am Balkon an.
Oh, okay.
Also keine Stalker-Aktion.
Aber du hättest, glaube ich...
ich mag dieses, das ist noch so dieses...
Hätten der nicht für unterschreiben müssen, die Leute?
Oder? Ist doch nicht zuordnen.
Okay.
Ist nicht zuordnen.
Ah, okay.
Ist nicht zuordnen.
Da sind wir rechtlich ganz.
Kann man
ganz
nicht zuordnen,
sauber.
Rechtlich.
Weil das so eine Masse ist.
Lupen rein, rechtlich lupen
Gott
rein.
Gott sei Dank.
Das ist eine schwammige Kindermasse. Kann überall sein. Oder?
Schwammige Kindermasse.
Das kann sogar in einem anderen Land sein. Das habe ich auf meiner Urlaub. Das ist noch beim Urlaubstalk. Mhm. Das habe ich bei meiner Urlaubsreise in Ägypten aufgenommen. Habe ich mich an eine Schule gestellt und Pausenhof-Kinder aufgenommen. Yes.
Okay.
Erzähl weiter. Ich wollte dich nicht unterbrechen.
Hört sich
ich
so
wollte nur
an,
eine angenehme, ich wollte nur eine angenehme Atmosphäre kreieren. Erzähl weiter.
Was heißt weiter? Ich wollte noch ein bisschen von Urlaub erzählen. Balkonien ist auch immer ein schönes Urlaubsziel.
Ganz kurz, ja, wir waren aber jetzt gerade nicht bei Urlaub, sondern wir waren eher so bei Verschwörungstheorien, oder?
Ach ja. Saddam Obama ist ein und derselbe.
Genau. Nur ganz kurz, wo wir gerade bei so Verschwörungs... Eine Sache wollte ich schon noch sagen, habe ich auch in diesem journalistischen Buch gelesen, von diesem Verschwörungsaufdeckungsjournalisten, ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt, wo ich schon schmunzeln musste. Es gibt ja dieses Flugzeug MH700 irgendwas von
Malaysia Airlines,
was irgendwie... Plötzlich vom
verschwollen
ist, vom Bildschirm verschwunden, keiner weiß, wo das abgeblieben ist. Ne?
Ja.
Und alle rätseln rum, was ist mit dem Flugzeug passiert. Das hat sich ja nie aufgeklärt. Und es gibt Beweise, laut dieses Journalisten, einer dieser Angehörigen, ein Mensch, der einen Angehörigen in diesem Flugzeug hatte, der hat irgendwie eine Woche, nachdem dieses Flugzeug vom Bildschirm verschwunden ist, vom Radar verschwunden ist, eine SMS von seinem verschollenen Angehörigen bekommen. Da war ein Foto und von einem dunklen Raum, wo so Gestalten drin sind. Und in der Message steht, wir werden gefangen gehalten. Ich habe mein Handy quasi in meinem Arsch.
Okay.
In diesen Raum geschmuggelt. Wir werden gefangen gehalten und holt uns hier raus. Wir wissen nicht, wo wir sind. Und Beweis. Dieses Foto gibt's wohl. Und da gibt's noch andere Beweise und so. Und er sagt halt, dieses Flugzeug, die Theorie, also offiziell heißt es ja, da wären alle in Ohnmacht gefallen, dann wäre das Flugzeug irgendwie noch 8 Stunden durch die Luft geflogen oder so. Und dann plötzlich war es weg. Wahrscheinlich irgendwo im Atlantik abgestürzt.
Nee, im Indischen Ozean.
Oder Indischen Ozean. Ja. Und er sagt halt, nein, dieses Flugzeug wurde vom Militär entführt und zwar vom amerikanischen und auf irgendeiner Insel gelandet. Und es gibt sogar Beweise, dass irgendwelche Inselbewohner dieses Flugzeug gesehen haben.
Also die Insel, von der du sprichst?
Ich weiß nicht. Ich habe keine Ahnung, aber das ist ja eigentlich, tut mir leid. Das kann man doch nicht glauben, oder?
Also
das ist doch der letzte Bullshit.
Die Insel, von der du sprichst, ich weiß jetzt gerade nicht, wie sie heißt, aber das ist eine winzig kleine Insel im Indischen Ozean.
Kennst du die Story?
Die ist.
Kennst du das?
Nee, das kann ich jetzt nicht, aber das ist ein amerikanischer Militärstützpunkt.
Ja.
Die ganze Insel besteht eigentlich nur aus diesem Militärstützpunkt.
Das stimmt.
Einer der wichtigsten überhaupt.
Und es gibt auch Satellitenbilder, da sieht man diese Baracken und da vermutet man, wurden diese Leute dann gefangen gehalten.
Ja, aber wieso sollte man die gefangen halten?
Ja, das frage ich mich eben auch.
Und dieses,
was wollen die mit diesen Leuten?
Und dieser Typ, der behauptet, er hätte eine SMS bekommen und von einem Angehörigen, das klingt schon sehr...
Der sein Handy im Arsch in irgendeinen Raum geschmuggelt hat.
Ja.
Ey, sorry.
Das klingt schon
das
sehr...
Das hört sich auch echt an wie ein ganz schlechtes Drehbuch, oder?
Also das Einzige, was ich da gehört habe, ist, dass es diese Insel, also die Insel gibt es ja, ne, das ist ja ein amerikanischer Stützpunkt, und dass welche irgendwie mehr oder weniger in den Raum gestellt haben, hey, könnte es nicht sein, dass das entführt worden ist und dass das Flugzeug quasi als Waffe gegen diesen Stützpunkt eingerichtet oder benutzt werden sollte, und es wurde dann von Abfangjägern oder was auch immer abgeschossen oder sonst wie. Das habe ich einfach mal so gehört als These, aber da gibt es keine Indizien, geschweige denn Beweise oder sonst was für. Es ist reine Spekulation, und ich glaube ja, dass sagen wir mal fast immer, dass es am Ende immer einen profanen Grund hat. Sei es jetzt, wie Lady Di gestorben ist, da gibt es ja auch Verschwörungstheorien, oder dieses verschollene Flugzeug oder was auch immer. Meistens ist es... Ist
Sauerstoffmangel, alle fallen in Ohnmacht, das Flugzeug fliegt noch 5 Stunden weiter und dann ist Benzin leer und fällt in den Ozean.
Das wäre zum Beispiel ein plausibler Grund, der aber nicht so spannend ist oder und nicht so viel hergibt.
Die Leute wollen Stories.
Ja, genau.
Die Leute wollen Stories. Oh, Entschuldigung.
Da hat sich so angehört wie so eine Blitzmeldung gerade. Ne?
Ehrlich?
Ja.
So Breaking News. Breitbart News. Breitbart News. Michael Obama hat sich als Mann geoutet.
Ah, ja, genau.
Ah, schön.
Ja.
Ja.
Ich glaube, wir haben es so langsam, ne?
Absolut. Und,
aber soll ich dir noch sagen, dass ich manchmal gerne Urlaub auf Balkonien mache?
Ja, und, genau. Sag das noch zum Abschluss. Gewitteratmosphäre, Regen?
Ja, bitte.
Gerne.
Die Pfirsichernte ist bei mir vorbei.
Ja.
Ich habe einen Pfirsichbaum auf meinem Balkon stehen und ich habe 7 Pfirsiche geerntet, weiße Pfirsiche. Und ich habe noch nie so köstliche Pfirsiche gegessen. Ich mag eigentlich gar keine Pfirsiche, weil ich habe da immer so ein bisschen Allergie gegen dieses Kernobst, so ein bisschen Pelz kriegt auf der Zunge. Aber gegen diese wundervollen weißen Pfirsiche, da hatte ich keine Allergie und sie waren köstlich. Und ich habe frischen Lavendel auf meinen Balkon gepflanzt und das war die beste Entscheidung, die ich in den letzten 6 Wochen getroffen habe. Da nochmal Lavendel, weil er ist angewachsen und er war einfach wunderbar, bis auf ein Lavendelbüchelchen, das ist nicht angewachsen und ich habe mir dann das und ich konnte das einfach so wieder aus der Erde rausziehen und da hat mir dann die Verkäuferin im Pflanzenladen gesagt, Lavendel braucht Halt und diesen Tipp möchte ich an dich und an alle rausgeben.
Ich habe noch nie so krass belangloses Zeug gehört.
Aber
es lag dir am Herzen.
Ja, Lavendel braucht Halt.
Lavendel braucht Halt.
Die Erde muss angedrückt sein, weil er mag es nicht, wenn er zu locker ist.
Stark.
Ja. Und wir wollen doch, dass die...
Halt. Ja. Und das ist auch so sinnbildlich, lässt sich auch auf unseren Talk übertragen.
Ja.
Die Menschen brauchen Halt.
Wir sind quasi die festgedrückte Erde.
Genau, an der sich die Menschen festhalten können. Unseren Talk, unsere Stimmen, wir für euch, immer dabei.
Stefan und Micha.
Zart und bitter.
Zart und bitter.
Zart und bitter.
Zart und bitter.